Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Folge der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Und der Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend aus Köln heute.
Ja, wie ich sehe, sitzt du im Wohnzimmer von Moritz. Hallo Moritz.
Ja, schönen guten Abend. Wir stimmen uns hier jetzt schon mal ein auf das anstehende Auswärtsspiel am Sonntag. Deswegen belagern wir jetzt schon mal die Stadt. Deswegen musste Tim natürlich jetzt schon anreisen. Und wir sind zu viert in diesem rheinischen Exil hier. Schön, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dabei seid. Ich mache nochmal einen kurzen Werbeblock. Ihr könnt uns anschreiben per Mail, per Twitter, per Blue Sky oder auch per Instagram. Wir lesen alles. Wir bemühen uns auch, alles zeitnah noch zu beantworten. Ihr könnt uns ein paar Sterne geben. Ihr könnt uns weiterempfehlen. Über all diese Sachen freuen wir uns sehr. Wir können auch mit Kritik umgehen, wenn ihr was zu kritisieren habt. Wir können auch mit Lob umgehen, wenn ihr was zu loben habt. Danke fürs Einschalten und schön, dass ihr dabei seid.
Ja, genau. Sehr gut, dass ihr eingeschaltet habt, auf jeden Fall, weil wir haben auf jeden Fall diese Woche wieder eine pickepackevolle Sendung, wo wir über den Sieg der Fortuna sprechen müssen, aber natürlich auch über das derzeitige Schließen des Transferfensters. Aber wollen natürlich nicht starten, ohne dass wir euch noch kurz die Info mitgeben, dass auch heute bereits die zweite Runde des Niederrhein-Pokals ausgelost wurde. Wir wissen leider jetzt als Fortuna Düsseldorf noch gar nicht, ob wir überhaupt in dieser Runde stehen werden, weil wir ja erst nächste Woche Mittwoch, glaube ich, das Spiel gegen den SV Biemenhorst austragen werden. Aber ich glaube, wir sind alle optimistisch genug, dass wir sagen können, dass die Wahrscheinlichkeit dann doch sehr, sehr hoch ist. Also selbst ich als Pessimist rechne da nicht mit einer Niederlage. Von daher, genau, es wurde eben ausgelost. Und wir würden, wenn wir dann eben weiterkommen, in der nächsten Runde auf Schwarz-Weiß-Altstaden treffen. Wie ich gelesen habe, ist das der größte Stadtteil Altstaden von Oberhausen. Wieder was dazugelernt. Ja, auf jeden Fall eine Mannschaft aus der Bezirksliga und auch wieder eine Mannschaft aus der Kategorie schlagbar. Also ich glaube, die Möglichkeiten, da nochmal eine Runde weiterzukommen, sind auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Und
Weißt du, Lou, gegen wen die sich durchgesetzt haben?
Nein.
Nein. Gut, ja, schade. Das finden wir dann bis nächste Woche raus.
Werden hier Felle von Bären schon verteilt, bevor sie erlegt worden sind.
Ja, ja, ja.
Aber gut. Wir haben unsere Fenster zur Aufnahme geschlossen und auch das Transferfenster zur dritten Liga schließt sich, wie ich gerade gelernt habe von Lou und Moritz, orientiert sich das nicht an der DFL, sondern an den Landesverbänden. Wandertransfers endgültig untersagt sind.
Stelle ich mir das halt auch wirklich so vor, dass da halt irgendwie so ein armer Mensch mit irgendwelchen Aktenordnern dann halt irgendwie bis nachts halt sitzt und halt irgendwie unter Ablage F und so weiter halt irgendwie noch diese ganzen Transfers, die dann halt eintrudeln, irgendwie noch einpflegen muss. Also ich kann mir vorstellen, dass das exakt mit dem Faxgerät und so, dass das wirklich eine langwierige Aufgabe ist. Also deswegen kann es wirklich gut sein, dass da vielleicht noch irgendwas kommt. Aber wir gehen jetzt irgendwie mal davon aus, dass wahrscheinlich außer die beiden Transfers, die jetzt gestern und heute noch getätigt wurden von der Fortuna, dass da jetzt nichts mehr passieren wird. Auch wenn es, glaube ich, weiterhin die Möglichkeiten gibt, dass man das, glaube ich, versucht hat, zumindest einen von Levi Menzel und Noah Eguli auszuleihen. Wahrscheinlich werden die aber eher bleiben. Und wahrscheinlicher ist es, dass man Kilian Saug noch abgeben wird. Also auch da arbeitet man gerade an irgendeiner Lösung, aber es ist wohl sehr, sehr schwierig, da halt irgendwie zu einer Lösung zu kommen, irgendwie einen passenden Verein zu finden. Wahrscheinlich würde man da eben auch relativ hohe Teile des Gehaltes eben mittragen müssen, wenn man da eine Lösung findet. Allerdings gibt es eben auch noch die Möglichkeit, da in den nächsten Tagen irgendwas zu finden, weil ja eben nicht zwingend einen Wechsel innerhalb von Deutschland passieren muss, sondern es gibt eben auch Länder, wo die Transferliste später schließt. Und das sieht im Augenblick halt nach der wahrscheinlichsten Option eben im Fall von Kilian Saug aus. Und es wäre ja, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig, den halt noch abgeben zu können. Weil der einfach zu den Top-Verdienern gehört und der einfach überhaupt keine Chancen auf Minuten im Augenblick hat.
Wenn ich richtig gelesen habe, ist Saug auch heute nicht beim Training gewesen und wurde mit, ich glaube auch von Alexander Ende, damit auch, was heißt entschuldigt, weil es um Transferaktivitäten ging und nicht um irgendeine Erkrankung oder sonst wie. Also vielleicht bewegt sich da noch was. Lou hat recht, wahrscheinlich werden wir das Gehalt nicht komplett loswerden. Aber vielleicht kann der Spieler woanders ja sein Glück finden und dann nächstes Jahr gestärkt zur Fortuna zurückkommen, nachdem der Start ja noch nicht so gelungen ist bisher.
Ein Weg, das zu umschreiben, ja. Nicht so gelungen. Oder vielleicht bleibt er auch bei dem Verein. Who knows? Das ist etwas für unsere zukünftigen Podcast-Aufnahmen. Schauen wir doch vielleicht auf die jüngere Vergangenheit und auf das, was gegen Stuttgart 2 passiert ist, oder auf den Transfermarkt. Denn die Fortuna hat ja nicht nur Leute abgegeben, sondern Transfers gemacht. Auch noch nach Düsseldorf geholt. Lou?
Genau, und zwar gestern schon hat die Fortuna, wie angekündigt, den Ersatz für Felix Meiser verpflichtet. Ein Spieler, der wahrscheinlich irgendwie vom Profil relativ ähnlich ist, aber vielleicht irgendwie ein, zwei Regale drunter, als es halt Felix Meiser geworden ist. Lukas Bornschein kommt vom VfL Osnabrück für ein Jahr zur Leihe. Je nachdem, wie diese Leihe jetzt verläuft, muss man eventuell noch 100.000 Euro Leihgebühr bezahlen und hat außerdem eine Kaufoption über 150.000 Euro vereinbart. Also nicht so schlecht, dass man da halt diese Möglichkeit hätte, wenn das eben sehr, sehr gut klappen sollte, diesen Spieler auch zu verpflichten. Der kommt aus der Jugend vom HSV, ist jetzt irgendwie erst im Sommer zu Osnabrück gewechselt und hat sich da jetzt scheinbar nicht wirklich in den Vordergrund spielen können, weswegen man ihn jetzt halt nochmal in die dritte Liga abgibt. Und ich glaube, soll halt ein ziemlich ordentliches Passspiel haben, ist mit 1,96 eben auch sehr, sehr groß, sehr kopfballstark und was, glaube ich, eigentlich fast das wichtigste Attribut ist, dass er eben auch sehr, sehr schnell ist. Und ich glaube, für die Art und Weise, wie Fortuna eben spielen will, haben wir jetzt ja auch gesehen mit Eguli am Wochenende schon, wie sehr das geholfen hat. Es ist einfach wichtig, dass man einen Innenverteidiger hat, der einfach große Räume abdecken kann. Von daher finde ich, klingt das jetzt einfach erstmal so auf dem Papier nach einem Transfer, der Sinn macht.
Würde ich auch so sehen, ist natürlich eine Reaktion auf die Verletzung in der Innenverteidigung. Jetzt ist mir der Name gerade entfallen, das ist mir extrem peinlich.
Felix Meiser.
Von Meiser. Ich hatte die ganze Zeit Riesch im Kopf, aber der ist es nicht.
Der ist noch nicht verletzt.
Ja. Genau.
Noch nicht verletzt.
Ja, wir sind ja hier leidgeprüft, also von daher mal sehen, wer da noch so alles sich verletzt im Lauf der Saison. Naja, wir werden sehen, wie schnell er auf Einsatzzeiten kommt. Auf jeden Fall liest sich das erstmal vom Profil nach einem Ersatz, den man noch sogar kurzfristig gefunden hat, womit man dann leben kann.
Würde ich auch sagen.
Ja, dann hat die Fortuna noch einen zweiten Transfer getätigt. Auch das war im Vorhinein eigentlich schon angekündigt worden, dass man da unbedingt noch mal was tun wollte, nämlich einen schnellen Spieler für den offensiven Flügel zu holen. Und da hat man sich jetzt letztendlich entschieden für Filimon Gereskir. Oder Tim, du hattest dir das noch mal angeschaut, wie man es ausspricht. Korrekt?
Ja, Gereskir.
Ja, Filimon Gereskir, danke schön.
Aber gut, die Betonung war es jetzt natürlich nicht Gereskir oder Gereskir. Gerresheim oder?
Ich weiß es nicht.
Ja. Wir werden es hoffentlich bald lernen und dann hier wirklich auch ganz exakt aussprechen können. 26 Jahre alt, kommt von der SV Elversberg. Dort wurde der Vertrag aufgelöst. Darum konnte er jetzt bei der Fortuna einen Zweijahresvertrag unterschreiben und hat in den, ja, im letzten Jahr ist er in die zweite Liga in den Niederlande ausgeliehen gewesen und hatte jetzt eben anscheinend auch keine Chancen auf Einsatzzeit in der Bundesliga. Es ist ein Spieler für den, vor allen Dingen für den linken Flügel, Linksfuß, wie schon angesprochen, sehr schnell, also kann wohl durchaus über 35 km/h laufen, was ja schon mal sehr, sehr viel wert ist und genau, hat seine Stärken außerdem im 1 gegen 1 und soll wohl auch relativ gut gegen den Ball arbeiten. Das klingt alles schon mal sehr, sehr positiv, finde ich. Trotzdem fand ich dann eher negativ, dass er halt in 26 Einsätzen in der zweiten holländischen Liga, die jetzt ja keine Liga ist, die ein super hohes Niveau hat und wo es eigentlich auch um sehr, sehr viel Offensive halt geht, wo nicht so hart gepresst wird, dass er da halt nur auf 2 Tore und 2 Assists gekommen ist letzte Saison. Das finde ich jetzt nicht so überzeugend. Allerdings habe ich mir dann natürlich nochmal die Crazy Skills and Goals Möglichkeiten auf YouTube irgendwie angeschaut und mir zumindest mal ganz, ganz schnell irgendwie reingezogen, wie der so aussieht. Und da war ich dann zumindest etwas positiver überrascht. Also das ist irgendwie ein Spieler, der schon auch wirklich die Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe, die er da zumindest eben auf dem Niveau zweite holländische Liga zeigen konnte und teilweise auch schon in der zweiten Liga halt für Elversberg gezeigt hat im Jahr davor. Was allerdings auch sofort aufgefallen ist für mich, ist, dass er einen ganz, ganz schwachen Abschluss hat. Also da war halt wirklich mehrfach zu sehen, dass er eben mit seinen Fähigkeiten halt eben es geschafft hat, irgendwie an den Gegnern vorbeizukommen und dann allein vom Torwart stand und dann wirklich sehr, sehr schwach auf den Mann flach und langsam eben abgeschlossen hat. Und ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, noch was man irgendwie im Auge behalten muss. Dass man vielleicht schauen muss, dass man den nicht so häufig selbst in die Abschlusssituation bekommt, sondern dass er vielleicht es irgendwie schafft, halt Leute einzusetzen. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr gut. Aber ja, trotzdem bin ich jetzt mittlerweile etwas überzeugter von dem Transfer, zumindest ein bisschen, als ich das halt war, als ich den Transfer zuerst gelesen habe. Und eigentlich passt er ja dann, glaube ich, mit diesem Skillset auch ganz gut irgendwie zur restlichen Mannschaft. Irgendwie alles gute Spieler, aber eigentlich niemand, der wirklich torgefährlich ist. Das wäre jetzt, glaube ich, so mein Take.
Ja, also letztlich sind da ja schon zwei Spieler zumindest, denen ich noch zutraue, irgendwie ihre Torgefahr, die sie schon gezeigt haben, mit Schleusener und einer, der sie vielleicht wiederfindet, mit Hottmann. Und dann ist es ja auch einfach so, der ist noch total jung und das sind jetzt einfach die Spieler, die man in der dritten Liga verpflichtet. So, ich meine, der kann ja an seinem Abschluss noch arbeiten. So, also.
Ja, oder halt Hottmann und Schleusener gut in Szene setzen, was ja, kommen wir gleich zum Spiel gegen VfB 2, aber was ja in der Saison insgesamt jetzt noch nicht besonders gut funktioniert hat. Deswegen bin ich da auch erstmal froh. Ich meine, das Tempo wurde jetzt schon sehr, sehr vielfach drüber gesprochen, das fehlende Tempo vor allem. Und so oder so haben wir da jetzt, vielleicht ist er ein Rollenspieler, der eben für bestimmte Momente gebracht werden kann. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass er im Verein ist. Und ja, also es macht einen ja hoffnungsvoller, dass man eben so eine Person im Kader hat, würde ich sagen.
Und vor allem, dass du jetzt nicht angesprochen hast, dass er nur das Tempo mitbringt, sondern vielleicht auch
Spiele gegen den Ball, ist ja auch wichtig. Ist
schön.
Ja.
Ja, absolut, würde ich auch sagen.
Ich würde auch eher sehen, dass das ein Spieler ist, der vielleicht jetzt nicht von Anfang an immer spielt, sondern eher der Rollenspieler ist, der situativ reingebracht wird oder je nachdem, wie sich das Verletzungspech noch ausbreiten sollte bei der Fortuna. Aber es ist trotzdem gut, einen in
so
einem
Trainer zu haben. Geschichte ausgeht.
Wo die Trainergeschichte ausgeht, einen Trainer haben, der nicht 4-4-2 mit Raute spielt. Das soll ja nicht so viele von geben. Und ja, genau, das ist, glaube ich, also insgesamt, können wir noch mal kurz auf den Kader schauen. Gibt es da noch Lücken, die ihr feststellt, irgendwelche Unzufriedenheiten, die ihr Arabi jetzt mitgeben wollt über den Äther, oder seid ihr zufrieden mit dem, was ihr zumindest auf dem Papier sieht? Weil eins ist, das Absurde dieser Fortuna-Saison wird besonders deutlich, wenn man einfach auf Transfermarkt durch diesen Kader scrollt und da überall steht Neuzugang, 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 Neuzugang. Es ist echt krass. Es ist einfach niemand mehr da, der letztes Jahr noch bei der Fortuna war. Alles 2026 Jahrgang. Aber vielleicht, ja, wollt ihr noch was sagen zu?
Steht aber auch überall defensives Mittelfeld, defensives Mittelfeld, defensives Mittelfeld. Okay, dann zentrales Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, offensives Mittelfeld, offensives Mittelfeld. Das wäre jetzt die Position, wo ich sagen würde, ich hoffe, dass Förster mehr in diese Sportlerrolle wieder kommen kann mit ein bisschen Training und Anbindung ans Team und so, weil da auf der Zehnerposition, das hat jetzt ja der Herr Müller gemacht, wir können vielleicht auch gleich ins Spiel gehen, aber ja, da würde ich sagen, und ich meine, auf den Flügeln sind wir dünn besetzt mit halt insgesamt einem Flügelspieler dann, auch wenn wir natürlich gegen Stuttgart 2 gesehen haben, dass es auch ohne gelernte Flügelspieler durchaus ein Flügelspiel geben kann. Das wäre jetzt mein Take.
Also ich meine, der Kader ist natürlich auf unseren Trainer zugeschnitten. Da könnte man sagen, dass es ein Risiko vielleicht darstellt. Ansonsten muss man jetzt wirklich sagen, es wurde das adressiert, was angekündigt wurde. Es wurden die drei Spieler noch geholt. Ich glaube, Wegesser, was man gegen Stuttgart gesehen hat, auch eine ganz gute Ergänzung. Also dafür, dass es halt einfach man bis auf zwei Spieler einen komplett neuen Kader bauen musste, da hat man natürlich auch Spieler dabei, wo man in einem halben Jahr sagen wird, oh mein Gott, warum hat man den verpflichtet? Ist das jetzt erstmal auch mit dem Blick nach der Partie gegen Stuttgart 2, wo es vielleicht noch einen Minischritt nach vorne gab, ein Kader, mit dem man in die Saison gehen kann. Ich finde das okay.
Ja, mit Tim hat mir vorhin noch erzählt, dass der VfB Stuttgart seinen teuersten Spieler gerade verkauft hat, also Stuttgart 2. Deswegen jetzt auch nach Transfermarkt.de Kriterien die Fortuna den teuersten Kader der Liga hat.
Ja, aber da ist ja vor den Auf- und Abwertungen. Mal sehen, wie sich die Spieler jetzt so schlagen.
Ja.
Ja, ansonsten wäre ich da, glaube ich, auch bei euch zu sagen, dass man eigentlich Arabi, ich wüsste jetzt gar nicht, wenn ich ihm jetzt eine Schulnote geben müsste, dann würde ich ihm wahrscheinlich irgendwie eine 2- oder eine 3- geben, irgendwie für das, was er gemacht hat. Und vielleicht ist es auch ein bisschen unfair sogar, weil die Aufgabe einfach so schwierig war und man jetzt einfach so stark unter
Ende des Jahres
unter den, ja, wie gesagt, wenn ich es halt jetzt machen würde, wenn ich es halt bewerten musste, weil, finde ich, ist man natürlich jetzt wie von den schlechten Ergebnissen zum Anfang der Saison ein bisschen beeinflusst, aber das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schwere Aufgabe und wir haben, glaube ich, eine einigermaßen schlagkräftige Truppe zusammen, vor allen Dingen in puncto Erfahrung. Man hat sehr, sehr viel Erfahrung geholt, nicht so viel Drittliga-Erfahrung, das ist vielleicht irgendwie was man noch kritisieren kann, dass man, glaube ich, wesentlich mehr Drittliga-Erfahrung hätte holen können. Es ist viel mehr Erfahrung irgendwie in den ersten beiden Ligen irgendwie da, was aber bestimmt auch nicht Schlechtes sein muss. Und ich glaube, wenn ich jetzt auf den Kader schaue, dann hätte ich mir, glaube ich, einfach noch im Sturm noch mehr Qualität gewünscht. Aber da muss man vielleicht auch einfach darauf hoffen, dass Paulina irgendwie diesen Schritt macht, dem ihm anscheinend viele Leute zutrauen. Dann hätte man das kompensiert. Und dann eben ganz, ganz klar für mich halt irgendwie das Loch auf dem rechten Flügel. Also man hat jetzt irgendwie zwei Flügelspieler für den linken Flügel. Mit Slimani, der jetzt ja auch so ausgesehen hat, als ob er da irgendwie erstmal der Platzhirsch ist. Den kann man natürlich auch irgendwie noch ein bisschen hin und her schieben, aber ich fand jetzt gerade gegen Stuttgart hat man auch gesehen, wie wohl der sich halt auf dem linken Flügel fühlt, den würde ich da eigentlich nicht so gerne wegnehmen, gerade weil er ja erst reinkommt irgendwie in seine Profikarriere. Dann hat man jetzt irgendwie mit Gereski jemanden geholt, der auch eigentlich nur auf dem linken Flügel immer gespielt hat. Vielleicht kann man den auch hin und her schieben, aber es ist irgendwie nicht seine Position. Von daher bin ich da eigentlich auch total bei euch bei dem Take, dass das total Sinn macht, wenn die beiden sich die 90 Minuten teilen. Gerade weil das halt eben auch, glaube ich, wirklich ein Rollenspieler ist, den man sehr gut bringen kann, wenn man halt irgendwie in Führung liegen würde zum Beispiel. Das ist einfach ein Element, das man halt bisher gar nicht hatte, dass man eben so einen Konterspieler bringt, weil er eben vor allen Dingen ein Konterspieler ist. Und ich meine, da hat man eben jetzt mit Wegesser, da wurde der, das ist auch jemand, der auf jeden Fall auch eine Reihe weiter vorne spielen kann. Gerade wenn man vielleicht mal ein bisschen defensiver agieren will oder auch eben mit Tempo. Aber das ist halt eben auch nur für die linke Seite. Das heißt, auf rechts kann man sich vielleicht irgendwie das ein oder andere Spiel irgendwie auch mal so ein bisschen durchmogeln mit Van der Sloot vor Zimbo. Würde ich auch gerne mal sehen, gerade wenn man vielleicht kontern muss. Aber da würde mir mindestens noch ein Spieler eben für diese Position fehlen. Dann wäre es richtig gut. Und ja, aber man muss sich dann wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen durchwurscheln.
Vielleicht also ist aber Gier Ende hat im letzten Jahr, sorry, der hat auch ganz oft auf rechts gespielt. Also die Hälfte der Spiele, die der in Niederlanden gemacht hat. Also das würde ich jetzt noch nicht so festgenagelt sehen, dass der immer auf links spielen muss.
Nee, würde ich auch nicht. Das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, dass mit Slimani, der ein Rechtsfuß auf links ist, und mit Gereski ein Linksfuß auf rechts, das ist ja auch heißer Scheiß mit Inversität und so. Dann kann man überlaufen werden auf außen, frisch von dem Ball und so. Ich weiß nicht, ob ein Ende darauf steht, aber das wäre natürlich, kann ich mir schon vorstellen, zumindest auf dem Papier. Es ändert aber trotzdem nichts an meiner Einstellung, dass jetzt Gereski ja keiner ist, den ich jetzt unbedingt erstmal in der Stadt F sehe, aber who knows, was sich noch so ergibt in den nächsten Tagen. Schon am Sonntag gegen Fortuna Köln.
Und selbst wenn, ne, dann hätte man ja trotzdem das Ding, wenn man eben mit Flügeln spielen, wenn man mit Flügeln spielen will, wen bringst du nach 20 Minuten für die beiden? Wen bringst du für die letzten 20 Minuten für die beiden? Ne? Da ist dann halt einfach keiner. Es sind halt eben dann zwei Spieler für zwei Positionen, wenn man eben mit Flügeln agieren will. Und das ist eben echt ein bisschen dünn. So, man hat dann eben auf der anderen Seite dieses riesige Überangebot an Spielern für die Raute.
Ja, und das muss jetzt Alexander Ende zeigen, dass er sich diesen deutlichen Vorschusslorbeeren, die Arabi ihm jetzt hingesetzt hat, dass er sich dem gerecht wird. Das war in den ersten Spielen der Fortuna ja ein großes Fragezeichen. Und es bleibt vielleicht auch noch ein Fragezeichen, aber zumindest ist es ein bisschen ruhiger geworden, weil man dann ja jetzt gegen Stuttgarts zweite Mannschaft am Freitagabend gewinnen konnte. Ich habe jetzt einen Übergang gemacht. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Dann schauen wir doch mal auf das Spiel. Da gab es ja auch ein bisschen Vorgeräusche vor dem Spiel. Vielleicht wollen wir dazu noch was sagen.
Ja, auf jeden Fall können wir das machen. Und zwar, finde ich, können wir da vielleicht als allererstes irgendwie über das transparent reden, was vor der Düsseldorfer Fankurve ausgerollt wurde von den Ultras, Aufsichtsrat und Vorstand. Niemand ist größer als der Verein. Der Wind muss sich drehen. Ja, zumindest erstmal ein Statement, irgendwie eine relativ klare Ansage, möchte man meinen. Allerdings, wenn man sich dann durchliest, was in dem Heftchen, was die Ultras halt vor dem Spiel jeweils verteilen, nochmal dazu gesagt wurde, wo eben auch dieser Slogan ein bisschen weiter ausgebreitet wurde, es ist dann überhaupt nicht mehr so klar. Also mir kam es auf den ersten Blick halt so vor, als wollte man da eben eine ganz, ganz klare Ansage machen, dass mit der Wind muss sich drehen und so weiter, dass es vielleicht eben wirklich einen Wechsel auf diesen Positionen im Aufsichtsrat und im Vorstand halt eben braucht. Aber wenn man das dann liest, was da halt eben mit dem Heftchen geschrieben wurde, steht da halt eben vor allen Dingen, dass man jetzt eben Geschlossenheit haben möchte und dass es eben nicht mehr so viel Streit geben soll, der über die Medien ausgetragen wird, wo man sich dann wahrscheinlich sehr, sehr deutlich auf diesen Machtkampf Jobst und eventuell sogar auch Jobst Arabi gegen Stade im Sommer halt bezogen hat. Und es klang dann eben überhaupt gar nicht mehr danach, als ob man sich wirklich einen Wechsel wünschen würde, sondern eben nur, dass man Einheit und Geschlossenheit will. Ich weiß nicht, wie habt ihr das wahrgenommen?
Ich habe das von vornherein schon eher so vermutet, weil es ansonsten ein sehr großer Bruch mit der bisherigen Kommunikation gewesen wäre. wenn es da halt um konkrete Ablösungen von Personen im Aufsichtsrat zum Beispiel geht. Und ja, man kann diese Unzufriedenheit ich würde nicht nur den Vorstand damit reinnehmen, den dreien, sondern eben auch den Aufsichtsratsrat und dieses über die Mediengespiele, das haben wir ja auch schon mehrfach angesprochen, dass es ein Problem ist und dass es aber, glaube ich, halt irgendwie ein Symptom ist für was anderes, ne? Also es geht, glaube ich, ja auch um Egos. Das stimmt. Und dass man sich die halt hinten anstellen soll, das ist sicherlich auch ein Faktor. Aber die Aufarbeitung des Geschehenen spielt natürlich auch eine Rolle und halt der konkrete Machtkampf, der da sich abspielt und der sich auch noch bis zur Mitgliederversammlung und darüber hinaus abspielen wird. Das kann man natürlich so sagen, aber ob dann halt so eine Ansage halt was ändert, das weiß ich nicht. Man kann natürlich, dass man seinen Unmut darüber äußert, das finde ich vollkommen legitim und gut, dass man das nicht so möchte, aber ich sag mal so, es hat auch ein man kann es auch anders sehen, dass das nämlich so gemacht wird über die Medien, sorgt für eine gewisse Transparenz, was intern passiert. Und man kann auch sagen, wenn man in interne Kommunikationswege eingebunden ist, dann stört einen das vielleicht eher, als wenn man das nicht ist. Und wenn man über diese Medienberichterstattung erfährt, dass es halt Konkurrenz und Machtkämpfe zwischen Vorstand und Aufsichtsrat gibt, dann hilft das, glaube ich, auch dem ein oder anderen Mitglied, eine Meinung sich zu bilden, wenn man zwischen den Zeilen lesen kann. Und wenn man eben nicht vielleicht Informationen über andere Quellen erfährt, wie das vielleicht einige der organisierten Fanszene tun. Das ist jetzt, also ich verstehe, dass es Unmut gibt über das Bild der Fortuna nach außen. Das finde ich, das ist auch so. Das verstehe ich auch nachvollziehbar. Das haben wir auch kritisiert. Ich glaube aber, dass es auch ein Vorteil sein kann, wenn es darum geht, dass sich eine möglichst breit, also dass sich mehr Menschen informieren können darüber, wenn sie in der Lage sind, eben die Berichterstattung auch zu interpretieren.
Zuordnen, so. Ja, finde ich einen guten Punkt.
Also ich sehe das halt auch so, dass die Transparenz natürlich hilfreich sein kann, aber letztendlich nützt so eine offensiv über die Medien ausgetragene Machtkämpfe den Menschen, die halt am besten mit den Medien spielen können, auch. Von daher
Ja, klar. Und es
weiß
geht
ich
ja,
nicht.
genau. Es geht ja auch nicht nur darum, dass transparent gemacht wird, dass es Machtkämpfe gibt, sondern eben auch darum, dass über die Presse diese Machtkämpfe versucht werden zu beeinflussen von einzelnen Akteuren. Das ist ja auch nichts, also das ist ja auch was, worüber wir schon geredet haben und so. Und das sehen wir ja durchaus auch als problematisch an. Nichtsdestotrotz sind Informationen über die Sachen, die tatsächlich passieren, finde ich auch für Mitglieder und Fans, die es mit der Fortuna halten, sehr wichtig, weil es wird auch, ja, demnächst eben diese neuen Aufsichtsratswahlen geben. Das wird ziemlich heiß und ich kann sehr gut nachvollziehen, wir haben es hier auch schon besprochen, dass man Angst vor einer Spaltung hat. Die Herangehensweisen, wie man diese Spaltung verhindert, sind aber, glaube ich, mannigfaltig und für mich ist da zum Beispiel, also ist jetzt meine persönliche Meinung, extrem wichtig, wie offen und gut wird kommuniziert und wer zum Beispiel kann mir, also ne, bei so einer Mitgliederversammlung, wer kann mir das Gefühl vermitteln, schenkt mir dein Vertrauen.
Genau,
So,
das ist,
und
ich
ich
glaube,
glaube,
das ist bei mir in guten Händen.
ja. Nee, das finde ich auch, das ist vollkommen richtig, ne? Also, dass diese Berichterstattung, wie sie ist, erstmal ein Problem darstellt und dass es halt auch irgendwie das, was dahinter steht, auch ein Ding ist, weil es nämlich eines dieser ganzen Sportberichterstattung ja einfach nicht gibt, ist so eine Metaberichterstattung. Also, es ist natürlich keiner von denen, die da halt schreiben, wird jemals sagen, so folgende Personen stecken an wen durch. Ja, das bräuchte man natürlich eigentlich, um sowas einzuordnen, was da passiert, ja. Und das macht aber keiner, weil keiner die eigenen Quellen und das eigene Vorgehen und auch die eigenen Defizite bei dem Vorgehen offenlegen wollen. Und eigentlich bräuchte es bei einer guten journalistischen Berichterstattung halt quasi auch mal um so eine, so eine Meta-Berichterstattung. Ja, was passiert da eigentlich konkret? Aber es passiert natürlich nicht. Ja.
So wie wir das ein bisschen probieren hier.
So wie wir das,
ja. Ohne zu wissen, wie die Kanäle genau sind, probieren wir die Meta-Berichterstattung gerade zu machen.
Ja, genau. Aber uns nimmt natürlich nur der sehr mündige, reflektierte, auftretende Hörer und Hörerin wahr. Die Rheinische Post, die Bild-Zeitung, Express, wobei letzten beiden erst recht nicht dafür irgendwas kompetent sind, um Meta-Berichterstattung dazu zu machen. Machen das natürlich nicht. Ne? Also das wäre aber natürlich was ist, wenn man halt ein Buch schreiben müsste, so was ist eigentlich passiert, dass die Fortuna 10 Jahre später Champions League spielt, was ist in diesem Sommer Krasses passiert, dann melde ich mich da schon mal für an. Ja, das Buch zu schreiben, wenn das auch das Ergebnis ist. Und dann wird das mit dem natürlich auch eine Meta-Ebene eingefügt. Wenn ich die Quellen bis dahin zusammen habe. Ja.
Ein erster klitzekleiner sportlicher Schritt ist ja vielleicht gegangen worden. Vielleicht wollen wir auf das Sportliche von Freitag zurückkommen.
Lou wollte ja erst über was anderes sprechen.
Ja, doch noch.
Ja. Ja, kannst du. Wir wollen hier nicht.
Ja, stimmt. Ich glaube, ich würde nämlich jetzt wirklich mal die Gelegenheit ergreifen und einmal kurz darüber sprechen, dass die Fortuna ja bei den Heimspielen jetzt einen neuen Einlaufsong hat. Ist jetzt der dritte in einem guten Jahr, glaube ich. Also sehr, sehr lang hat man ja auf das altbewährte 95-Ole gesetzt. Was ja, glaube ich, dann irgendwie auch oft, wenn die ganze Arena ziemlich voll war, dann dafür gesorgt hat, dass auch einfach erstmal irgendwie alle involviert waren. Aber es ist jetzt auch natürlich nicht der richtig krasse Banger irgendwie gewesen und war vielleicht irgendwie auch so ein bisschen eintönig. Von daher hat man dann, glaube ich, ja letztes Jahr versucht, ein bisschen was Neues zu machen, hat dann damit sehr, sehr vielen verschiedenen Düsseldorfer Künstlern dann nochmal irgendwie aus dem Liebe ist rot und Engel sind weiß, was ja sehr stark mit diesem Leverkusen-Auswärtsspiel im Halbfinale im Pokal verbunden ist, da irgendwie nochmal was Neues draus zu bauen, was ja irgendwie nicht so gut angekommen ist. Das ist irgendwie mein Eindruck gewesen. Also ich muss sagen, dass ich das, obwohl man dem halt irgendwie so dieses ganze Planerische, irgendwie diese ganze Künstlichkeit ja irgendwie auch so ein bisschen angemerkt hat, dass mich das trotzdem irgendwie mehr abgeholt hat als das 95 Olé. Und zwar irgendwie fällt auch mal Zeit für was Neues. Aber ich verstehe auch, dass, glaube ich, für die Leute, die irgendwie nicht mit in Leverkusen gewesen sind, vor allen Dingen vielleicht das irgendwie nicht so einen hohen emotionalen Wert gehabt hat. Und es ist eben auch wirklich nur der Refrain gewesen, der irgendwie wirklich cool war und der Rest halt eben auch nicht so sehr. Und ist jetzt, glaube ich, eben auch stark mit dieser Abstiegssaison verbunden, dieser Song. Deswegen hat man sich dann, glaube ich, jetzt entschieden, wieder was Neues zu machen. Und das ist jetzt man hat sich jetzt eben für Düsseldorf von den Toten Hosen entschieden. Und da weiß ich ja, dass ich jetzt da wahrscheinlich auch einigen auf die Füße treten werde, weil die Toten Hosen sind natürlich eigentlich unangreifbar hier in Düsseldorf und auch sehr, sehr verdient um den Verein. Und ich bin ja auch selber großer Fan gewesen bis vielleicht vor 20 Jahren. Danach irgendwie habe ich mich, glaube ich, ein bisschen von denen entfernt immer weiter und von deren Musik. Aber oder 25 auch, ja. Ja, genau. So, ich glaube, so mit Ende der 90er wurde das auf jeden Fall in meinen Augen nicht besser, was die für Musik gemacht haben. Und ich finde es ehrlicherweise, ja.
Ich würde da die Ausführung ab jetzt hier so ein bisschen beenden.
Genau, und um es eben abzukürzen, ich finde halt, dass der Song einfach, der geht halt wirklich richtig weich einfach. Da kommt halt gar keine Stimmung bei auf. Es geht irgendwie komplett unter. Da wird irgendwie nichts verstärkt. Irgendwie gefällt mir wirklich als Einlaufsong wirklich überhaupt nicht. Von daher, irgendwie auch erstmal die Frage an Moritz und Tim, ihr wart ja jetzt auch am Freitag im Stadion, aber auch an Jan, du hast es ja auch schon mitbekommen, wie seht ihr das? Hat man da jetzt die richtige Entscheidung getroffen oder sollte man da am besten eigentlich nochmal nachsteuern?
Also ich habe es ja jetzt zum ersten Mal erlebt, war jetzt mein erstes Stadionerlebnis in dieser Saison und mich hat das auch überhaupt nicht abgeholt. Also da kommt keine Stimmung auf, da passiert nichts in dem Moment, in dem die Mannschaften einlaufen. Also man sollte das dringend nochmal hinterfragen, da stimme ich dir zu. Auch wenn ich sage, dass es viele andere Dinge gibt, die mir deutlich wichtiger sind, die man hinterfragen sollte als ein Einlaufsong, aber wo du das Thema jetzt aufbringst, du hast da schon einen Punkt.
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Mir ist das, glaube ich, auch nicht so extrem wichtig, aber ich finde es schade, dass dieser Moment so verpufft dann bei Anpfiff. Aber ich habe genauso das Gefühl gehabt, dass bei den einzig wahren Farben letzte Saison das auch relativ schnell wieder verpufft ist, wie auch generell der Song als Gesang nicht richtig gut gezündet hat in der Arena. Und ja, beim in Anführungszeichen guten alten 95 Olé kam es zumindest mal ein paar Mal vor, dass dann weitergesungen wurde mit dem ganzen Stadion. Aber beileibe nicht immer. Aber wahrscheinlich ist, wie man es macht, macht man es falsch. Wir haben halt keine Hymne, die irgendwie entstanden ist, die wir alle als unsere Hymne sehen, die wir dann da singen wollen.
Und das wird jetzt auch dieser Song von den Toten Hosen nicht werden.
Ne. Ja. Ja, ich bin da nicht so emotionsgeladen.
Ich auch nicht, aber ich habe es noch nicht so gehört im Stadion. Ne? Ja. Nicht so emotionsgeladen wie bei dem Konzert Toten Hosen in Düsseldorf. Um das hier auch nochmal ein positives Gegenargument zu bringen.
Oder in Köln. Für, ne? Also auch da haben wir.
Ja, siehst du. Genau. Aber positive Erlebnisse gab es dann ja auch. Beziehungsweise wir hatten ja vorher über die Torwart-Entscheidung gesprochen und ich war ja sehr skeptisch, was einen Wechsel angeht. Ich würde sagen, nach dem Spiel bin ich zumindest sportlich nicht schlauer, aber man hat anscheinend jetzt die Entscheidung getroffen, dass Luis Lord der Startkeeper zunächst erstmal ist. Dann ist das jetzt so, dann ich habe halt letzte Woche schon die Gründe genannt, warum ich das nicht so ganz für die beste Entscheidung. Oder ich habe dir gerade, ob die Entscheidungsgrundlage so eine gute ist dafür. Alexander Ende hat es halt vor dem Spiel auch mit Momentum argumentiert, was jetzt ehrlicherweise nicht so weit weg von Bauchgefühl ist, was ehrlicherweise nicht irgendwie etwas
vielleicht,
ist, wo ich
möchte. Sami Arabi hat da auch so einen Momentum-Berater, glaube ich, eingestellt, die immer nachfühlen können, wer gerade das Momentum auf seiner Seite
hat. Also beim Momentum muss ich immer direkt an Uwe Rösler denken, sorry.
Ja, also das Momentum war jetzt bei Luis Lord, ist so, wie es ist. Es war ja auch schon, nachdem klar war, dass Ende irgendwie Donnerstag oder Mittwoch gesagt hat, ja, es ist, wir wissen, wer der Torwart ist, aber wir sagen es euch den Medien noch nicht. Da war irgendwie klar, dass das jetzt eher Luis Lord werden würde. Okay, das ist nun mal so, kann man nichts, ja, wir werden sehen, wir hoffen natürlich das Beste für ihn. Und dann war auch wenig überraschend, nachdem Heinz verletzt ausfiel, dass Elias Iguli sein Startelfdebüt bringen würde in der Viererkette auf der linken Innenverteidigerposition, Riesch auf Linksverteidiger, Zimmermann auf rechts, das heißt Van der Sloot erstmal von der Bank. Und dann davor Benger, Buschama, Müller, eher so auf der 10, Schleusener, Hottmann und Slimani vorne drin. Auch hier eben das Startelf-Debüt von Slimani. Und ich glaube, ich werde später noch Abbitte leisten, was meine bisherige, sehr vom Closer geprägte Einschätzung von Slimani bisher war. Aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer wissen jetzt schon, was für eine gute Darstellung Slimani geboten hat.
Ich würde schon sagen, Gedanken, dass es sehr flexibel war, was du da, also ja, ne, so mit wer vorne drin und wer nicht. Also das war schon, ne, also Müller sagte auch hinterher, dass er dann da so auf der 10 eigentlich war. Also war er meines Empfindens auch viel eher, genau. Ja. Und Slimani auf links, aber ja dann auch häufig auf rechts, Buchama auf rechts in der Raute und dann aber ja sehr häufig auf links.
Also Buchama hat irgendwie alle Freiheiten der Welt genossen. Also der war ja überall auf dem Platz.
Selbst Oberdorf und Eguli haben zwischendurch Positionen getauscht. Da lag es wahrscheinlich an der Aufstellung des Gegners. Wahrscheinlich, wem man da Eguli zuordnen wollte, das konnten wir nicht so ganz rausfinden. Aber auch die haben zwischendurch getauscht. Also insgesamt erstmal eine sehr, sehr flexible Aufstellung, würde ich sagen. Auch wenn man eine Grundordnung natürlich gegen den Ball, kann man es ein bisschen mehr feststellen, wie es geordnet ist. Mit dem Ball war da doch, also auch gegen den Ball, auch das Pressing war teilweise positionswild, würde ich sagen.
Ja, und auch Risch und Slimani haben eigentlich auch oft irgendwie auf einer Linie dann gespielt. Slimani hat da irgendwie noch so einen fünften Kettenspieler teilweise gemacht, weil der vorne und hinten war. Also es war schon wild, aber es hat ja funktioniert. Also die ersten 20 Minuten waren vielleicht die besten 20 Minuten, die man in dieser Saison von Fortuna gesehen hat.
Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also genau. Ja, unter Ende gab es ja schon auch die beiden ganz, ganz guten Heimspiele in der zweiten Liga, die man gewonnen hat. Wobei man da ja auch mindestens bei dem Elversberg-Spiel irgendwie auch sehen muss, dass Elversberg da nicht auf dem Platz war. Genau, kam man sehr über den Kampf, aber auch jetzt bei dem Spiel kam man ja schon auch viel übers Körperliche und über die Physis, was ich auch absolut den richtigen Ansatz fand. Also muss ich auch wirklich sagen, dass mich das sehr, sehr überzeugt hat, weil das ja auch die Sachen gewesen sind, die man halt vor der Saison gesagt hat, ne? Also Dominik Heinz hat das ja, glaube ich, ganz, ganz stark gesagt, dass das irgendwie der Ansatz von dieser Mannschaft halt sein muss, irgendwie richtig eklig zu sein und eben auch übers Physische, übers Athletische eben auch die anderen Mannschaften halt irgendwie fertig zu machen, gerade weil man eben so eine erfahrene Mannschaft eben hat. Und das hat man jetzt, finde ich, bei dem Spiel jetzt eben das allererste Mal gesehen. Und gerade, wie gesagt, eben gegen zweite Mannschaften musst du so spielen, denen musst du die Spielfreude nehmen, dem musst du halt bei jedem Ballkontakt halt irgendwie zeigen, dass du halt da bist und dass es halt richtig wehtut, in den Zweikampf zu gehen. Und ich finde, da kann man auf jeden Fall auch Andreas Müller wirklich mal ganz, ganz stark hervorheben. Dem ist wieder nicht alles geglückt, was er gemacht hat, aber in puncto Einsatz und ja, sich selbst halt eben nicht zu schonen und eben den Gegner halt das Leben die ganze Zeit zur Hölle zu machen, ist er halt wirklich vorangegangen und sieht für mich wirklich weiterhin einfach von der Art und Weise, wie er halt auf dem Platz agiert, halt wie ein Führungsspieler aus. Und ich habe jetzt, glaube ich, am Freitagabend sehr viel mehr nochmal verstanden, warum man diesen Transfer getätigt hat. Und das hat eben die ganze Mannschaft mitgezogen oder beziehungsweise hat eben auch die ganze Mannschaft das auch von vornherein halt eben gematcht mit diesem Einsatz. Und ja, dementsprechend hat man wirklich gegen den Ball viel, viel besser agiert, als man das halt die Wochen davor getan hat. Also ich habe vor allem gegen den Ball häufig ein 4-1-3-2 gesehen, was ich auch spannend finde, dass man da eben nicht mehr dieses 4-4-2 gespielt hat, was man sonst jetzt eigentlich immer gespielt hat. Aber auch die Ballqualität im Spiel nach vorne war einfach deutlich verbessert. So, und ich glaube, das hat eben teilweise auch was damit zu tun, ja, dass jetzt einfach mit Eguli halt ein Spieler auf dem Platz war, der gar nicht so rausgestochen ist, aber der, glaube ich, in ganz, ganz vielerlei Hinsicht der Mannschaft eine Riesensicherheit gegeben hat, zusätzlich zu der Sicherheit, die vielleicht eben auch ein Torwart dieser Mannschaft jetzt zusätzlich gegeben hat.
Und beim Torwart weiß ich jetzt noch nicht, der hat noch nicht so viel machen müssen bei dem Spiel. Ich glaube, was du sagst mit dem 4-1-3-2, das ist schon nochmal herauszuheben. Man darf jetzt auch nicht den Eindruck bekommen, dass es halt alles ein wilder Hühnerhaufen war, sondern ich glaube, da stand schon was hinter. Das sah man auch an der Rolle von Benger, der ganz klar die defensivste Rolle da hatte. Manchmal sogar so defensiv, dass er den Offensivlauf dann nicht mitgemacht hat und dann im Rückraum fehlte. Das mag man, glaube ich, auch noch der aktuellen Tabellensituation, noch der Situation der Mannschaft irgendwie zuzulassen, dass man eben sagt, okay, der ist jetzt einfach mal da hinten und es muss auch absichern bei den drei, die da halt sehr viel variabler und drauf gehen. Man hat auch sehr früh gemerkt, dass Slimani halt ein Faktor ist, nicht nur durch das Spiel, das die Fortuna insgesamt spielt, sondern auch eben durch die individuellen Qualitäten, die er der Mannschaft mitgeben kann, die sonst keiner so auf dem Platz hat, mit dem Tempo, mit diesem ja, starken Flügelspiel. Und man hat da schon gesehen, dass er ein Faktor ist, weil er halt auch andere Spieler dadurch halt auch besser aussehen lässt, Mitspieler. Also ich glaube vor allem das Zusammenspiel mit Buschama hat mir sehr gut gefallen. Es hat nicht immer perfekt funktioniert, aber man hat halt einfach gesehen, wie da zwei Spieler sind, die sehr unterschiedlich sind von der Anlage und die sich in dieser Anlage aber gut ergänzen können. Das fand ich sehr überzeugend, wie man halt Slimani eingesetzt hat im Verbund mit Buschama. Das fand ich wirklich gut. Und wenn man das noch verbessert mit den beiden vorne drin, dann wird auch vielleicht mehr als nur ein Tor fallen.
Aber da, also Buschama war ja eigentlich in dieser Dreierreihe auf der rechten Seite, wenn man jetzt das aufzeichnen würde, eingesetzt. Und in dem Zusammenspiel mit Slimani ist er immer sehr weit nach links gerückt, sodass ja die rechte Seite im Prinzip eigentlich nur eine Option wurde, wenn Zimmermann weiter aufgerückt ist und Oberdorf dann auch ein bisschen auf die Seite gerückt ist. Also da hat man schon sehr linkslastig gespielt, was ich jetzt nicht so schlimm finde, aber das muss man natürlich im Auge behalten, so dass es auch über die andere Seite gehen kann.
Ja, man hat wirklich sehr über links gespielt, also immer das Überladen, über das wir ja schon sehr viel geredet haben, was teilweise dazu führt, dass einfach, wenn man auf der linken Seite ist, egal ob mit oder gegen den Ball, die rechte Spielfeldseite einfach komplett leer ist, wirklich komplett leer, und da auch hin und wieder mal Glück haben muss, dass Stuttgart 2 nicht sich aus einer Situation befreit und eben in den komplett sträflich alleingelassenen Raum spielt, wobei ich da noch strafmindernd quasi dazu sagen möchte, dass diese Restabsicherung auch mit Eguli, aber auch mit einem Tim Oberdorf, der einfach wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, auch sehr aufmerksam war und sehr gut gespielt hat, und Eguli eben mit seinem Tempo und seinem Körper, seiner Physis da auch einige Bälle abgelaufen hat, beziehungsweise es geschafft hat, den Gegner so zu stellen, dass der Rest der Mannschaft auch wieder zurück in Position gerückt war. So, das fand ich auf jeden Fall auch auffällig. Aber es gibt nicht nur das, wollt ihr darauf antworten, sonst möchte ich noch zwei weitere Sachen gerade sagen.
Ich weiß nicht, ob wir über Eguli auch in der zweiten Halbzeit nochmal sprechen, gesondert, weil da, glaube ich, das nochmal auffälliger wurde, was er der Mannschaft gegeben hat. Aber bitte, mach weiter.
Ja, was ich auch auffällig fand, die Reaktion auf Luis Lords Unsicherheiten mit dem Ball im Spiel gegen Freiburg. Da wurde sehr stark darauf reagiert. Den öffnenden Pass haben eigentlich nur die Innenverteidiger gespielt. Also Luis Lord hat schnell den Ball abgegeben an die Innenverteidiger. Und von da aus wurde die Spieleröffnung eigentlich wirklich gemacht. So, er hat weniger versucht, Gegner zu überbrücken mit einem Pass und so, sondern keep it simple, und es hat sehr gut funktioniert. Wir kommen wahrscheinlich auch noch dazu, dass Stuttgart wirklich ja auch uns sehr, sehr geholfen hat in diesem Spiel. Aber das war ja auf jeden Fall, es wurde auch später was dazu kommuniziert, ich habe es wieder vergessen, aber relativ eindeutig, die Innenverteidiger kommen näher an den Torwart ran, der Torwart hat immer Anspielstationen, es gibt Momente, wo Eguli wirklich im Vollsprint irgendwo sich anbieten geht zum eigenen 16er, um diese Sicherheit zu gewährleisten, und das hat man als Mannschaft, finde ich, ganz gut gemacht.
Ja, ich finde, Stuttgart hat ja auch versucht, das aufzunehmen, indem sie manchmal mit dritt zu dritt angelaufen sind, haben das aber halt nur phasenweise gemacht. Man sieht da einfach natürlich auch den Unterschied zwischen Stuttgart zweiter Mannschaft und halt Sportclub Freiburg, die halt international spielen. Ne? Also wenn da jemand eine Mannschaft ist, die halt wirklich hoch stresst und das halt konsequent machen kann, dann wird man das nochmal sehen, wie gut das funktioniert. Das hat halt, glaube ich, Stuttgart 2 jetzt nicht machen können, weil sie auch sehr von der Fortuna beschäftigt worden sind, auch das ist, glaube ich, auch nochmal etwas, aber ja.
Ja, und da konnte man eben auch wirklich nochmal sehen, finde ich, wie gut einfach Elias Eguli ist und dass der eigentlich in der dritten Liga nicht so viel verloren hat, weil Luis Lord konnte wirklich auch einige Male einfach in den Druck halt hinein den Ball halt dann doch irgendwie noch loswerden, weil Iguli sich einfach so gut verhalten hat und auch gegen zwei Anläufe halt auf engstem Raum halt eben diese Bälle halt irgendwie noch verarbeitet bekommen hat. So. Und das war eben, glaube ich, ein ganz, ganz großer Faktor, warum man es halt eben geschafft hat, sich von Stuttgart halt nicht so aus der Ruhe bringen zu lassen, weil einfach Luis Lord selbst wenn der Druck hatte, halt einfach immer noch Iguli und Ogadorf halt eben anspielen konnte, auch unter großem Druck.
Und man kann sich ja jetzt nun fragen, nachdem man uns so zugehört hat, hinten sehr gut und vorne, wow, irgendwie, warum steht es eigentlich zu diesem Zeitpunkt nicht 3-0? Haben wir das ja quasi angesprochen. Und da müssen wir vielleicht über die beiden vorne sprechen. Ich wage es kaum zu sagen, aber ich weiß nicht, ob Fabian Klos der erste Co-Kommentator ist, von dem ich glaube, dass er wirklich manchmal Sachen sagt, die sehr sinnvoll sind und einem wirklich weiterhelfen. Das ist jetzt eine Erfahrung, die man mit Lothar Matthäus oder halt mit anderen nicht so hat. Aber Klos hat halt vor allem das Zusammenspiel von Schleusener und Hottmann kritisiert. Die seien halt, hätten halt keine Bindung zueinander. Und ich finde vor allem Schleusener hier, muss man sagen, seiner Rolle nicht ganz gerecht wird, weil Hottmann hat schon ungefähr das gemacht, was ich mir von ihm gedacht hätte. Er war halt irgendwie vorne der Tank, hat halt auch mal lange Bälle, die hin und wieder auch mal nach vorne gespielt worden sind, halt erkämpft, ist auch mit Wucht mal durchgegangen. Das sind so Dinge, die wir von ihm...
Das ist sehr gut.
Genau, also das war halt, da fand ich das, da der hat er das gemacht, was man von ihm erwarten konnte. Für mich wirkte es so, als ob halt Fabian Schleusener so als einer der wenigen auf dem Platz nicht ganz wusste, was seine Aufgabe war oder wie er sich in diesem Verbund am besten einbringen konnte. Es ist natürlich auch noch, ne, er ist neu in der Mannschaft, ist das erste Spiel, wo es mal ein bisschen klappt, auch die Dinge, das ist vielleicht auch nicht ungewöhnlich. Ja, genau,
Ende hat jetzt irgendwie dreimal gewechselt, wie man spielt, irgendwie so.
Ja, ne? Die Art, wie man jetzt gespielt hat, in dem Plan, fand ein Fabian Schleusener, der nicht seine Rolle, und das muss aber im Endeffekt noch passieren, weil der schon ein wichtiges Puzzlesteinchen sein wird. Also wenn Fabian Schleusener nicht zweistellig trifft, sehe ich nicht, dass das eine gute Saison für die Fortuna wird.
Naja, ohne Frage. Aber also mein Punkt war ja eher, bei dem ganzen Chaos könnte man jetzt hoffen, dass es jetzt eingespielter und zielstrebiger wird und dann eben auch ein Fabian Schleusener, der sehr, sehr aktiv ist, der sehr, sehr viel läuft, aber eben, wie Jan schon sagte, kaum ins Spiel eingebunden wird, auch dass auch er eben ins Spiel findet und zweistellig trifft.
Nicht nur nach Ecken.
Ah, nicht nur nach Ecken. Es gibt, also ich finde, also das Spiel war, außer das Ergebnis, dass es noch 0-0 stand und dass daraus eben natürlich auch ein gewisses Unwohlsein entsteht, weil man solche Spiele schon zu häufig genug gesehen hat. Und es gab dann ja auch in der ersten Halbzeit diese Großchance der Stuttgarter, die das vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung auch einfach hätten nutzen können. Da hilft es, wenn man eben eine zweite Mannschaft spielt, die eben nur aus jungen Leuten zusammengestellt ist, wo eben keiner im 16er steht, der irgendwie das schon 30.000 Mal gemacht hat, den Ball zu bekommen, weil das war sehr gut herausgespielt. Da hat man auch gesehen, was halt mit Verteidigung passiert, wenn der Gegner es schnell macht. Aber dieses Gefühl, okay, da kann jede Ecke des Gegners, kann halt mal zu einer völlig unverdienten, aber doch sehr unguten Tor führen. Das ist sicherlich das, was mich da was einem das Spiel begleitet hat lange Zeit. Ich möchte noch Buschama herausheben, wo wir jetzt so ein bisschen durch die Mannschaft sind. Und weil der eben in diesem Zusammenspiel mit Slimani und den Dingen, die er gemacht hat, einfach viel, viel gute Sachen gemacht hat. Also eine gute Ballbehandlung hatte, häufig im richtigen Raum einfach aufgetaucht ist. Genau das, glaube ich, was er machen sollte.
Das ist, finde ich, das Hauptding, was man Buchama nimmt, dass er die meisten Ballberührungen hatte. Aber der ist genau, egal ob mit oder ohne Ball, genau in die Räume gegangen, in die man gehen musste, die auch Stuttgart angeboten hat oder die Slimani gerissen hat, indem er eben einen Laufweg anbietet. Und das fand ich wirklich, ich meine, bis hin zum Tor von Fortuna dann später in der zweiten Halbzeit, wo es ja wieder so eine ähnliche Situation ist, auch ein bisschen exemplarisch, dass mit dem Ball ihm nicht alles gelingt, mit dem Passspiel und so, aber diese, wie er halt die Räume benutzt, das war wirklich sehr, sehr, sehr gut.
Und er ist auch mit Abstand am meisten gelaufen und man hat sich manchmal die Augen gerieben, in welchen Räumen er dann auf überall auf dem Feld aufgetaucht ist. So am Ende, wenn man so eine durchschnittliche Position von ihm sich anguckt, dann ist die genau in der Mitte des Feldes, aber einfach, weil er überall seine Aktionen hatte.
Ja, ich finde auch, also der hat halt einfach sehr gute Sachen gemacht und wenn er jetzt noch so ein bisschen den Quatsch lässt, den er halt zwischendurch so einstreut, wie halt diese Schwalbe, die er gemacht hat, wo er eigentlich vorbei war am Gegner, wo man sich denkt, ach warum, das hast du nicht nötig, Jung. Dann, aber es ist eben nicht schlecht, es ist halt einfach nur mal so eine Art Brainfart, den er halt mal hat, aber das ist halt, das Niveau ist trotzdem irgendwie sehr, sehr hoch.
Ja. Ja, auch wenn eben sehr, sehr viel sehr gut funktioniert, vor allen Dingen in den ersten 20 Minuten, besonders immer über den Aktivposten Slimani und dann teilweise mit seinem Konterpart Buschama, ist es dann ja trotzdem so, dass halt, je länger die erste Halbzeit dauert, Stuttgart eigentlich irgendwie immer etwas besser wird, auch ohne, dass sie jetzt wirklich klar die bessere Mannschaft sind, aber sie bekommen auf jeden Fall wesentlich mehr Kontrolle übers Spiel und so dieser erste Angriffsschwung der Fortuna ist dann halt so ein bisschen gebrochen und es kommt dann gar nicht zu so wahnsinnig vielen Torgelegenheiten. Immer wieder gute Ansätze, eben auch auf beiden Seiten, aber ich finde vor allen Dingen irgendwie die Minuten direkt vor der Pause gehören halt schon eigentlich eher Stuttgart, so dass man, finde ich, dann schon auch mit ein paar Sorgen eben auch in die Pause gehen konnte oder beziehungsweise mit dem großen Wunsch, dass es dann halt eben in der zweiten Hälfte besser wird und dass man vielleicht eben auch an dieser starken Anfangsphase aus dem Beginn der Partie eben würde anknüpfen können, weil da hätte man sich halt ein 1-2-0 auf jeden Fall eben schon verdient gehabt eigentlich.
Ich glaube auch, die Sorgen kommen halt vor allem. Nee, wenn ich Sorgen hatte, dann nur aus so einer Erfahrung heraus. Also weil man halt so sagt, das würde jetzt einfach zu sehr passen, dass man das halt spätestens aus der Hand gibt und nicht, weil man dafür irgendwie Ansätze gesehen hat. Weil ich würde jetzt sagen, wenn man das halt neutral sich anguckt, das Spiel ohne Emotionen, würde man sagen, solche Phasen, wie Stuttgart sie vor der Pause hat, die hast du halt wahrscheinlich in so einem Drittliga-Halbzeit einfach. So.
Und besonders zwingend war das ja auch nicht. So.
Eben. Ja? Und das ist ja das Gute daran. Ja. Deshalb sind die Sorgen halt so eine Sorgen aus Erfahrung. Aber nicht, weil, genau, es gibt einfach, keine Mannschaft wird halt 45 Minuten ein Spiel komplett durchdominieren, wie das vielleicht die Bayern machen oder so. In der ersten Liga mal passiert, aber in der dritten Liga passiert das halt nicht. Und insgesamt war die erste Halbzeit richtig gut, hat ja auch eine gute Energie ausgestrahlt. Ja, das muss man ja auch sagen. Also diese Mannschaft hat einfach Dinge gemacht, die nach Plan aussahen, die funktioniert haben, wo man dachte, ja geil, ich sehe hier mal was ich vorher noch nicht gesehen habe, was mich zum Nachdenken anregt, was ich irgendwie gut finde, ja, über Slimani, Buschama nachzudenken, dass die gute Sachen machen, dass sie einen Impact haben aufs Spiel, halt Müller und so, das alles, was wir jetzt gesagt haben, das ist ja etwas, was man in den letzten Wochen hat komplett vermissen lassen, sondern hier könnte man eben so überlegen, ja, wie kann es halt weiterentgehen, wie kann man halt was weiterentwickeln aus dem, was man jetzt gesehen hat und sei es nur eben in den nächsten 45 Minuten der zweiten Halbzeit.
Was aber schon auch wichtig ist, finde ich, zu erwähnen, dass bei so einem schwachen Gegner wie Stuttgart 2 eben auch nicht die krass zwingenden Torchancen für die Fortuna bei rumgesprungen sind. Es sind so ein paar ganz gute Gelegenheiten rausgekommen, ne? Also mit auch guter Boxbesetzung, wenn man sich vor allem über links durchgesetzt hatte, die Räume gut genutzt hat. Aber eben sehr gefährliche Torabschlüsse gab es eben auch nicht, sondern immer mal so ganz gute bis gute Chancen, auf jeden Fall. Ja, aber da ist auf jeden Fall ja noch Luft nach oben. Wir haben es gerade schon angesprochen, dass eben die beiden, das Sturmduo, nicht ausreichend teilgenommen hat am Spiel.
Ja, aber also als ich in der Halbzeit da mit den Leuten auf der Tribüne geredet habe, mit denen ich das Spiel geschaut habe, da war dann auch so, ja, die 100-prozentigen waren ja noch nicht dabei und man führt nicht und oi. Und da habe ich gesagt, nee, aber man sieht, wie man sich Chancen herausspielen kann, was der Plan ist und dass Dinge funktionieren. Und das hat mir einfach was gegeben. So, dass in einer Halbzeit, in der ein Fabian Schleusener unsichtbar ist, man plötzlich Ideen bekommt, wie man sonst gefährlich wird. Und ja, das fand ich super.
Ja, würde ich total zustimmen. Es war wirklich einfach das erste Mal, dass man das Gefühl hatte, dass man sich irgendwie nicht nur auf Einzelspieler irgendwie verlassen muss, sondern dass eben wirklich das System halt irgendwie ineinander greift und dadurch es schafft, halt irgendwie Chancen herauszuarbeiten. Auch wenn natürlich Einzelspieler das besonders mit Leben gefüllt haben, haben wir jetzt mehrfach genannt gerade. Aber eben Slimani ist da ganz besonders natürlich herausgeragt und hat dann eben auch viel über seine individuelle Qualität halt kreieren können, aber halt eben nicht alleine, sondern es ist halt eben das System gewesen, das ihn eben in diese Position gebracht hat, um seine Stärken auszuspielen. Und das ist halt eben neu.
Und es gibt ja, zum Beispiel viel von, da hatten wir letzte Woche, glaube ich, letzte Woche, das noch als eine von Optionen genannt, eben auch mit dem Hinterlaufen. Und das muss ja nicht nur auch auf dem hinteren Flügel sein, sondern halt in allen Momenten oder vielen Momenten mit dem Ball, dass du eben natürlich immer sehr eng beieinander stehst, aber dass du einen Pass bekommst und sofort der Spieler, der den Pass abgibt, sofort einen Laufweg anbietet, der Sinn ergibt und so, ne? Und so kommst du eben auch weiter nach vorne und kommst an den gegnerischen Strafraum oder auch mal an die Außenlinie und kannst eben in die Mitte geben. Und das sind ja Sachen, die haben einfach schon ganz gut funktioniert. So, und
phasenweise,
das, ja, genau. Phasenweise, ja, genau. Also vor allem die ersten 20 Minuten hervorragend, genau. Dann Lab. So, und dann läpperte es ein bisschen dahin und die zweite Halbzeit begann.
Und es läpperte es erstmal weiter. Ne?
Es läpperte und dann hat die Fortuna ein Tor geschossen. So.
Genau, das muss man sagen, das Timing dieses Tores war schon sagenhaft gut, weil sich dieses Gefühl, das einige anscheinend rund um Tim schon hatten, das stellte sich dann im Laufe der zweiten Halbzeit, eben weil man nicht so rauskam, wie man in die erste Halbzeit gegangen war, sehr furios und eben so es läpperte. Das hat erst so gedacht, rutscht hier irgendwas. Eieiei. Und dann, ich glaube, Moritz hat dieses Tor ja auch schon passend beschrieben. Es passt dann ja auch zum Beschriebenen, dass schon auch Dinge dabei gut waren bei diesem Tor, aber der Faktor Glück und Zufall durchaus eine Rolle spielten. Also Buschheimer macht etwas nicht so Gutes, der Pass ist nicht, glückt ihm nicht. Und dann kommt der Ball dann noch irgendwie.
Zuerst macht er etwas sehr Gutes, ja, er nutzt genau den Raum, er rennt nach vorne, dann macht er etwas nicht so Gutes.
Und dann passiert
halt,
genau. Und dann passiert ihm das doch nochmal und dann macht er wieder was Gutes. Und dann macht Andreas Müller was noch viel Besseres, hebt den Ball drüber und macht das wirklich sehr eiskalt. Und ja, das war wirklich ein wichtiger Moment. Da lehnt man sich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, das zu sagen. Man glaubte auch vom Fernseher zu sehen, dass es auch im Stadion als ein solch wichtiger Moment auch zelebriert worden ist von den anwesenden Menschen, die ja zu 99,9% der Fortuna gehalten haben. Ja.
Also es wurde auf jeden Fall noch ein bisschen mehr zelebriert als eine Ecke kurz vorher, die Matthias Zimmermann herausgeholt hat. Also die Eckenfeier des Tages durch Zimbo, die werde ich jetzt probieren, jede Woche hier anzusprechen. Das ist immer sehr schön zu sehen.
Ja. Was noch folgt? Noch folgt, ist eine Wechselorgie, Stück für Stück. Ja. Andreas Müller ist offensichtlich angeschlagen, hat irgendwas gegen die Rippen bekommen, wollte vor seinem Tor schon raus. Des Weiteren sowohl Matthias Zimmermann als auch Sascha Riesch, glaube ich, angeschlagen, wollten beide raus. Ausgewechselt wird dann auch Benger und für ihn kommt Arden rein. Und später dann noch Slimani, der ja wirklich mit seinem Tempo wahrscheinlich nicht über 90 Minuten gehen kann und deswegen auch nochmal verständlicher neuer Impuls, dann deutlich später, also erst fast in der 80. So, und Ich habe das Gefühl, das Spiel läppert sich dann auch aus, mehr oder weniger. Also ich hatte wirklich keine großen Sorgen, dass der VfB 2 noch ein Tor schießen wird, weil danach sah es nicht aus. Aber auch bei der Fortuna sind nicht mehr viele große Aktionen bei rumgekommen, auch mit neuem Personal.
Ja, aber ich habe mir Sorgen aus der Erfahrung heraus gemacht, ja. Also dass man das am Ende
verständlicherweise
nochmal 1:1 spielt, weil man den Sack einfach nicht zumacht und auch nicht nach den ganzen Wechseln ständig nah dran ist, das Spiel zu entscheiden, sondern eher darauf vertraut, dass das schon gut gehen wird.
Naja, aber ich würde halt sagen, und ich gebe gleich an Lou, es gibt halt eine Person, an der ich das halt auch festmachen würde, dass es schon gut geht. Und das ist für mich die Möglichkeit, über Elias Eguli zu sprechen, der sämtliche Räume zugelaufen hat durch seine Geschwindigkeit. Der, also Stuttgart hatte keine großen Chancen mehr. Ja, und vielleicht hätten sie auch andere so hinbekommen, aber so wie das Spiel das dann ausging, lag es für mich, vielleicht auch, weil er so eine Sicherheit ausgestrahlt hat, eben sichtbar an Eguli, der einen Impact hatte im Vergleich zu den anderen, die man bisher auf der Position da gesehen hat, diese Saison.
Ja, bin ich komplett bei
dir. Vor allem in seiner Rolle da. Ja.
Ja, bin ich wirklich komplett bei dir. Eguli hat wirklich der Mannschaft unglaublich viel gegeben und da jetzt ja auch klar ist, dass er halt bleiben wird, mindestens bis zum Winter.
Nee, das ist nicht klar. Der kann noch heute Nacht wechseln oder morgen oder sonst wo. Weggehen kann er.
Ich glaube, wir können trotzdem als Arbeitshypothese damit umgehen, dass er wohl bleiben wird.
Irgend so ein saudi-arabischer Verein.
Ich würde jetzt im Augenblick davon ausgehen, dass er bleibt und wenn er bleibt, und davon, finde ich, kann man im Augenblick eben fast ausgehen, ist es halt schon auch ein riesiges Faustpfand, was wir haben. Und
ich war mir noch nie so sicher, dass er wechseln würde, wie gerade, dass du es gesagt hast. Aber egal.
Aber nur,
weil du es jetzt gejinxt hast, Lu.
Ja. Und ich glaube, das ist halt eben jemand, auf den kann man halt wirklich bauen, gerade weil man ja eben sieht, dass die Mannschaft unglaubliche Probleme hat, selbst Tore zu erzielen. Und deswegen wird man, glaube ich, viele, viele Spiele gewinnen müssen, in denen man nur eins oder in denen man nur zwei Tore erzielt. Und von daher ist es einfach sehr viel wert, wenn man eben hinten den Kasten sauber halten kann. Und das wirkt sich halt eben auch, glaube ich, auf diese ganze Viererkette halt eben auch aus. So, und diese Tower-Qualitäten, die er halt irgendwie wieder gezeigt hat. Also das war vor allen Dingen eher in der ersten Halbzeit, finde ich, noch zu sehen, als man hochgestanden hat. Aber das hat mich dann auch teilweise an Kevin Dunn so erinnert, als er noch bei der Fortuna war, der ja auch einfach diese Phasen hatte, wo der einfach alles zurückgeköpft hat, was irgendwie in die eigene Hälfte irgendwie geschlagen wurde. Also, und da gab es halt auch mehrere Momente mit Eguli, wie so ein Nachbar, der irgendwie alle Bälle einfach sofort wieder wütend zurückwirft, den irgendwie die kleinen Kinder wagen, in seinen Garten irgendwie zu schießen. Also hat mir große Freude bereitet und wird uns hoffentlich auch diese Saison noch weiterhin sehr, sehr viel Freude bereiten, dieser Spieler.
Alledem, Tim Oberdorf hat wirklich auch ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und vielleicht ist genau diese Kombination von den beiden jetzt gerade eine sehr gute Kombination.
So, gibt es jetzt noch spezielle Situationen, die ihr ansprechen wollt? Dann würde ich nämlich als Fazit des Spiels sehen, wir haben schon gesagt, dass wir vieles jetzt ein bisschen mehr verstehen können, wie es nach vorne gehen soll. Da haben wir viel Gutes gesehen, dass wir Buchama das erste Mal richtig abfeiern können, ein Slimani, die Innenverteidigung. Nichtsdestotrotz möchte ich an dieser Stelle einmal kurz innehalten und sagen, dass ich auch den VfB Stuttgart 2 noch einmal an dem Tag wirklich schwach fand. Und ich bin gespannt, wie das in den nächsten Wochen sich darstellt gegen andere Gegner.
Ja, ich pflichte dir mal bei, weil ich gerade neben dir sitze. Absolut. Und nichtsdestotrotz ist es ja
ultra wichtiger Sieg.
Und auch eben, wie der zustande kommt, zwar zu niedrig, weil man aber eben diese zwingenden Torchancen noch nicht rausgeholt hat. Zu niedrig, weil der Gegner so schwach war, würde ich jetzt sagen. Und deswegen wäre jetzt eben auch mein Gefühl, dass ich denke, okay, jetzt sieht man, was Ende vielleicht mit dieser Mannschaft umsetzen kann, und ich würde dem auch gerne noch ein bisschen Entwicklungszeit geben und hoffe einfach darauf, dass dieser Kader mit diesem Team, auch Alexander Ende zusammen, dass die sehr gut harmonieren können, so wie es ja geplant war, eben diesen sehr speziellen Kader aufzustellen, und dass das eben ja auch gut für die Fortuna ist, sportlich.
Ich glaube, wir haben die Probleme, die wir bisher attestiert haben, auch wieder gesehen. Lu hat es gesagt, ihr habt es jetzt mit Tim hat es nochmal verdeutlicht mit dem Hinweis auf die Schwächen der Stuttgarter, wie die Fortuna halt in den nächsten Wochen offensiv spielen wird. Wird sicherlich wichtig sein, dass Alexander Ende die Chance jetzt erstmal wieder weiter bekommt, ist auch klar. Und dass natürlich all das, was wir jetzt hier auch sehr euphorisch konstatiert haben, das liegt natürlich auch an dem Elend, das vorher da war und dass alle ein bisschen darauf gewartet haben, sowas auch mal sehen und beobachten zu können und dann auch überbewerten zu können, wenn man das möchte. Aber das ist ja uns ja auch einfach unbenommen als Zuschauer dieses Sportes, dieser Fortuna. Und ich freue mich tatsächlich auf Sonntag 19.30 Uhr auf das Spiel der beiden Fortunas. Erstes Spiel, Pflichtspiel seit sehr, sehr langer Zeit wieder. Und da werden wir all die Dinge, die wir jetzt hier positiv gesehen haben, aber auch immer im Fragezeichen wegen des Gegners, nochmal genauer beobachten.
Ja. Ja, ist wirklich gut, dass du das angesprochen hast, Tim. Also ich würde auf jeden Fall auch nochmal unterstreichen wollen, dass das Stuttgart wirklich nicht so stark war an dem Tag. Aber es ist eben gut, dass wir halt diesen ersten Schritt in die richtige Richtung gesehen haben von dieser Mannschaft. Und darauf wird man jetzt eben hoffentlich aufbauen können. Bin mir noch nicht so sicher, ob das wirklich auch so sein wird. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall jetzt eine Leistung gegen Stuttgart gewesen, die einen auf jeden Fall in die Lage versetzt, selbst wenn man sich nicht verbessert, wenn man nochmal eine ähnliche Leistung bringt, gegen Fortuna Köln zu punkten. Und das ist zumindest schon mal mehr als die Pessimisten, und da gibt es ja einige von uns auch in dieser Runde, teilweise befürchten mussten.
Ja, ich meine, allein, dass man jetzt zu diesem Spiel gehen kann und sich und einfach gespannt ist, auch sogar so ein bisschen positiv gespannt, und nicht nur, okay, es wird wahrscheinlich die gleiche Scheiße wie die letzten Wochen, Monate, das kennen wir alles schon, das ist ja auch schon mal was wert, würde ich denken. Und die Bereitschaft, wieder ins Elend zurückzustürzen, die ist natürlich bei uns immer da. Also das ist ja auch unbenommen.
Es ist ein sehr schmaler Grat und innerhalb von aller kürzester Zeit. Das wisst ihr, das können wir euch aber auch nochmal versprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir wieder ganz, ganz unten mit unserer Stimmung. Also das dauert wirklich nur ein Spiel.
Aber das wissen die Leute ja mittlerweile vielleicht.
Und vor allem werden wir dann nächste Woche sehr viel darüber reden, was wir heute alles viel zu positiv gesehen haben.
Ja, finde ich auch wichtig. Selbstkritik ist so wichtig, so wichtig. Ja. Ja, Selbstgeißelung in dem Fall eigentlich.
Ja. Wie konnten so, das wir nur?
Ja. Also, Moritz wandelt von kommunistisch zu katholischen Grundtugenden ja. Innerhalb von kürzester Zeit sehr, sehr gut. Im rechtsrheinischen Köln sitzend ist das auch nicht so weit.
Ja. Okay, wir haben es jetzt ja schon mehrfach angeteasert, was nächste Woche passieren wird. Sollen wir dann mal auf den nächsten Gegner schauen? Ihr habt ja schon gesagt, lange, lange her, dass es mal ein Pflichtspiel gegen Fortuna Köln gegeben hat. Wir haben uns da ja irgendwie auch ein bisschen überlegt, dass wir ja, wenn die Zeit das hergibt, dass wir auch immer versuchen, die Mannschaften so ein bisschen vorzustellen, in der Gegnervorschau die Clubs ein bisschen vorzustellen, auf die wir jetzt eben neu treffen in dieser Saison. Genau, das werden wir jetzt eben auch mit Fortuna Köln kurz versuchen. Ist ja übrigens die erste Station im Herrenbereich von unserem Trainer Alexander Ende gewesen. Also da gibt es auf jeden Fall eine Verbindung, aber es gibt auf jeden Fall auch noch so einige Verbindungen mehr, vor allen Dingen, wenn man auf den Kader schaut. Ja, ein Stadtteilverein aus dem Kölner Süden, spielen im Südstadion, werden jetzt auch 11.800 Zuschauer erwarten. Spiel ist ausverkauft. Auf jeden Fall eine sehr, sehr stimmungsvolle Atmosphäre, auf die wir uns da, glaube ich, freuen können. Und wir haben ja auch alle Karten. Von daher, ja, also ich glaube, ist das sicherlich was, wo wir...
Also ich habe 9.500 gelesen.
Ich glaube, es sind unter 10.000, weil
9.500
die Kapazität nicht komplett ausgeschöpft werden darf wegen Blub-Blub.
Okay.
Aber es ist ausverkauft, ja.
Alles klar. Danke für die Korrektur. Ja, die Falsche Fortuna ist auf jeden Fall ein Verein, den man ja so ein bisschen als so ein Verein wahrnimmt, der so zwischen Traditionsverein und hochgekauftem Mäzenverein wahrnimmt, ganz eng damit verbunden, dass halt Jean Löring den Verein über viele, viele Jahre finanziell unterstützt hat. Ohne ihn wäre das, glaube ich, nicht möglich gewesen, dass die Fortuna eben so lange Profifußball hat spielen können. Und ja, und das eben auch geschafft hat, mit dieser finanziellen Unterstützung im Rücken ein Jahr Bundesliga zu spielen, im Jahr 73-74 und danach 26 Jahre am Stück zweite Bundesliga zu spielen und währenddessen es sogar mal ins Pokalfinale geschafft hat, im Jahr 1983, das allerdings verloren hat. Ja, ab 2000 folgt dann ein stetiger Absturz, eben auch teilweise mit Insolvenz und eigentlich parallel zu unserer Fortuna, ja, mehr oder weniger. Also es ist eigentlich zeitlich sehr, sehr ähnlich. Und das hat eben auch viel damit zu tun, dass Jean Löring, der Mäzen dieses Vereins, der ja sogar selber vor der Bundesliga-Einführung in der damals dann erstklassigen Oberliga noch für den Verein gespielt hat und dann eben danach mit einem Rohrleitungsunternehmen sehr viel Geld verdient hat, diese Unterstützung eingestellt hat. Ich glaube, den meisten ist er ja irgendwie noch bekannt für diese Episode, wo er Toni Schumacher als Trainer in der Halbzeit entlassen hat und ihm gesagt hat, dass er wie sich zurück in die Eifel verpissen soll und dann hinterher der Presse gesagt hat, ich als Verein müsste reagieren. Ist, glaube ich, schon sehr, sehr häufig erzählt worden, diese Geschichte, aber ist natürlich ein Klassiker, muss man einfach immer wieder erwähnen. Ganz, ganz hervorragend. Ja, seitdem hat man sich halt eben konsolidiert. Man ist wirklich bis in die tiefsten Ligen abgestiegen, bis in die Verbandsliga, hat es dann aber wieder hochgeschafft, hat dann auch von 2014 bis 2019 schon mal dritte Liga gespielt, seitdem dann aber eben in der Regionalliga und ist jetzt eben als Neuling wieder dabei. Es fällt auf, dass die Strukturen bei so einem Verein natürlich jetzt irgendwie auch andere sind, als wir das teilweise aus den letzten Jahren gewöhnt sind. Der Geschäftsführer ist mit Niklas Müller erst 27 und hat als Praktikant angefangen und ist dann halt sehr, sehr schnell zum Geschäftsführer hochgestiegen. Der Trainer ist gleichzeitig auch der Sportgeschäftsführer, also hat diese beiden Ämter in Personalunion inne. Matthias Mink ist auch schon sehr, sehr lang bei dem Verein und man fängt das eben alles auf, indem man eben mit einem sehr, sehr hohen Dateneinsatz arbeitet und hat jetzt eben ja, in der neuen Liga 4 Punkte aus 3 Spielen geholt, ist also dementsprechend ganz gut im Soll eigentlich. Von der Spielweise her, das hat man ein bisschen angepasst zur Regionalliga-Zeit, dass man eben nicht mehr ganz so offensiv spielt, spielt halt ein Mittelfeldpressing, wo man versucht, das Zentrum zu schließen. Und möchte dann eben, wenn man Bälle gewinnt, sehr schnell umschalten und eben sofort vertikal spielen, am besten in den Raum hinter der Abwehr und macht das am allerliebsten über Romeo Eickbekan. Das ist so im Augenblick der Unterschiedsspieler, den man eigentlich hat. Den hat man von St. Pauli ausgeliehen, der wirklich auch sehr, sehr gut am Ball ist, spielt am liebsten irgendwie so über den linken Halbraum und kann sich da einfach sehr, sehr gut mit so einer Mischung aus Tempo und Körperlichkeit am Gegenspieler vorbeischlängeln. Also auf den wird man auf jeden Fall achten müssen. Dann fällt auf, dass man das letzte Spiel gegen Ferl vor allen Dingen deswegen gewonnen hat, weil mit Lennart Winkler der Torwart über sich hinausgewachsen ist und wer bisher eben auch noch sehr, sehr stark hinaussticht, ist mit Bennett Bröger der Zehner, den man im Kader hat, den hat man von Paderborn ausgeliehen. Dem fehlt aber vielleicht noch so ein bisschen die Körperlichkeit. Von daher könnte ich mir da auch sehr, sehr gut vorstellen, dass man Andreas Müller gegen den stellen könnte, wenn der wieder mit so einer aggressiven Leistung auftreten könnte. Ja, heute hat man jetzt am Deadline-Day noch zweimal reagiert. Einmal mit Yannick Mause, einem ehemaligen Torschützenkönig der dritten Liga, verpflichtet, bei dem es jetzt aber in den letzten 3 Jahren ganz, ganz schlecht läuft. Über dessen eher zweifelhafte Verbindungen zur Hooligan-Szene in Aachen haben wir, glaube ich, auch im Podcast schon mal gesprochen.
Wittener Spieler, ja, haben wir damals, glaube ich, gesprochen, als er zu Lautern gegangen ist.
Richtig. Und dann hat man auch noch mit Cedric Harenbrock einen Zehner geholt, der die letzten Jahre bei Rot-Weiß Essen und bei Rostock Stammspieler war. Also auf jeden Fall auch ein guter Name für Fortuna Köln, glaube ich. Und dann noch als letzten Punkt, ich hatte das ja schon angekündigt, es gibt eben sehr, sehr viele Spieler im Kader bei Fortuna Köln, die eine Vergangenheit bei der richtigen Fortuna haben, aber eben vor allen Dingen bei der zweiten. Nämlich insgesamt 7. Bei denen läuft es eigentlich allen nicht gut. Es gibt nur einen einzigen Spieler, bei dem man sagen kann, dass er Stammspieler ist. Das ist Luka Majetic im rechten offensiven Mittelfeld. Der hat sich jetzt am Wochenende eine rote Karte geholt und wird also gesperrt sein. Und alle anderen sind im Augenblick halt eigentlich eher Tribünen- oder Bankgäste. Da haben wir einmal im Tor Ben Zich, der letztes Jahr noch für die zweite gespielt hat, hat sich da im Kampf um die Nummer 1 nicht durchsetzen können. Dann haben wir Kevin Brechmann auf Rechtsverteidiger, der es nicht so richtig geschafft hat, Stammspieler zu werden. Dann haben wir im defensiven Mittelfeld Tom Gerkens. Der hat 3 Spiele gemacht, sogar für die erste Mannschaft, falls wir uns noch erinnern. Und und dann gibt es noch David Savic, der, glaube ich, letztes Jahr sogar noch Kapitän der zweiten war. Sieht im Augenblick auch kein Land, ehrlicherweise. Genauso wie Seymour Fünger, auch Innenverteidiger, kommt auch nicht wirklich zum Zug. Der war, glaube ich, nur 1 oder 2 Jahre in der zweiten. Und dann gibt es noch Timo Bornemann, der schon auch, glaube ich, immer mal ein paar Joker-Einsätze bekommt und auch bis vor kurzem noch in der zweiten gewesen ist. Aber wie gesagt, außer Majetic, der eben rot gesperrt ist, keiner wirklich mit Aussichten auf einen Stammplatz. Aber vielleicht sehen wir ja dann doch den einen oder anderen auf dem Rasen mit ein paar Einwechselminuten. Dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Ja, habt ihr irgendwelche Vorstellungen, wenn ihr euch das jetzt angehört habt, was ihr gerne sehen würdet, bestimmte Personalrochaden, irgendein Spieler, der euch da jetzt irgendwie sofort in den, der euch irgendwie sofort, ja?
Ich glaube, ich möchte erstmal noch einen Zusatz zu den kulturellen und historischen, was du gesagt hast, einfügen. Also man wird Jean Löhring der ist sehr präsent bei dem Verein. Das mag den einen oder anderen wundern, der jetzt überlegt hat, der hat ja immer das Geld eingestellt und das hat den Abstieg der Fortuna aus Köln mitverursacht. Der hat das Geld eingestellt, weil er selber kein Geld mehr hatte. Also er hätte wahrscheinlich der Fortuna auch noch weiter Geld gegeben, aber er ist in wirtschaftliche Probleme geraten und dann konnte der Verein auch nicht mehr finanziert werden. Also der Sportpark neben dem Stadion ist nach ihm benannt und es gibt eben im Stadion mit Löhring einem, wenn man die Augen
aufhat, auch wieder begegnet. Das ist die Frage, ob er mit oder an Fortuna insolvent gegangen ist.
Ja, das weiß man nicht genau. Ja. Oder an Köln. Das könnte auch beides sein. Ja, also als Unternehmer, der sehr gut vernetzt ist, kann das auch nach hinten
losgehen. Also bei Wikipedia, das ist jetzt natürlich zweifelhaft, wie gut die Quelle ist, bei Wikipedia steht, dass er angeblich 15 Millionen in den Verein gesteckt haben soll. Also allerdings von 1967 an, also da beginnt dieses Engagement. Das sind dann irgendwie 33 Jahre, aber das ist auf jeden Fall eine ganze Menge und weiß ich halt nicht, ob man mit so einem Rohrleitungsunternehmen und Elektrizitätsunternehmen wirklich so viel Kohle halt verdienen kann. Finde ich auf jeden Fall bemerkenswert. Ja.
Der hat den ganzen Tag nur gearbeitet, wie Friedrich Merz das gut finden würde. Mhm. Aber ich muss ja noch, um das Kulturelle noch weiter zu sagen, ich wohne in der Nähe des Stadions Und ich bin häufig bei den Frauen von Fortuna Köln. Das heißt häufig, ich bin hin und wieder mal da. Nicht so häufig, wie ich gern wäre. Ich bin Regionalliga West und ich empfehle das jedem, sich das auch mal anzugucken. Das Vereinsheim ist da, wenn man mal in Köln ist und sieht, dass die Frauen spielen oder die Zweite von Fortuna Köln. Das ist irgendwie ein sehr nettes Beisammensein und es ist irgendwie ein netter Südstadtverein. Das ist halt kein so ein Großstadtverein, sondern es ist halt so ein Südstadtverein. Und das ist auch das Schöne eigentlich. Deshalb habe ich da durchaus Sympathien für Fortuna Köln. Auch, weil ich glaube, dass die Düsseldorfer Fortuna sehr gute Chancen hat, sie zu schlagen am Sonntag. Nicht nur wegen des eigenen Spiels der Fortuna, sondern ich glaube auch, was du gesagt hast, ein bisschen lief es vielleicht auch für Fortuna Köln in den letzten Spielen im Sinne der Fortuna aus Köln. Und irgendwann ist das Glück, die rote Karte für Aachen und so weiter, vielleicht auch mal aufgebraucht. Und Fortuna Köln ist sicherlich kein Verein, der jetzt obenrum mitspielen wird, sondern der eben bis zum Ende gegen den Abstieg spielen wird und dann hoffentlich drin bleibt. Das sei ihnen zu gönnen. Aber ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, dass die Fortuna da, gerade weil es ein Auswärtsspiel ist auch, ne, das könnte eigentlich ein guter Zeitpunkt sein, um das, was man am Freitag gegen Stuttgart 2 schon gesehen hat, offensiv noch ein bisschen weiter zu denken.
Würde ich auch sagen, wenn man diese Art von Aggressivität, wo man ja auch schon gegen den SC Freiburg mit angefangen hat, quasi diese Art zu spielen, jetzt stetig weiterentwickelt, beibehält und eben das Spiel nach vorne noch ein bisschen stetig weiterentwickelt, sehe ich da jetzt optimistisch auf dieses Spiel und freue mich einfach sehr auf diesen Tag am Sonntag, würde ich auch sagen.
Und weil, nachdem wir nochmal einen kulturellen Ausflug gemacht haben, nochmal auf die Frage von Lou zurückkommend. Ich möchte einfach genau dieselbe Mannschaft sehen wie gegen Stuttgart. Kein Wechsel in der ersten Mannschaft. Genau mit derselben Einstellung wie in den ersten 20 Minuten. Und dann möchte ich mal sehen, was passiert, wenn man da in den ersten 20 Minuten ein Tor schießt, weil dann kann ich mir auch vorstellen, dass dann sich noch ein bisschen was löst.
Ja, ich glaube, ich würde mir, wie gesagt, wirklich wünschen, dass Andreas Müller vielleicht auf die 6 geht. Und bei Benger bin ich mir irgendwie sehr unsicher, ob ich den wirklich gerne drin sehen würde. Von daher würde ich mir da eigentlich gerne einen Wechsel auf der 10er-Position wünschen. Ist sehr schade, dass Jurid Hendricks immer noch gesperrt ist. Das wäre eigentlich genau der Richtige, den ich da irgendwie gerne sehen würde. Von daher lasse ich mich da, glaube ich, einfach mal überraschen, was da passiert.
Über Marcel Benger, auf den bin ich eigentlich am gespanntesten, weil ich habe so eine Arbeitshypothese, was meine eigene Benger-Beobachtung angeht, ist, dass ich dem aufgrund seiner Art zu spielen schlechter bewerte, als er vielleicht ist. Also ich habe, glaube ich, einen Bias, was Benger angeht, der nicht in seinem Sinne ist. Und das ist mir während des Spiels gegen Stuttgart 2 aufgefallen, dass ich halt Dinge, die ihm vielleicht nicht geglückt sind, hatte, negativer bewerte bei ihm als bei anderen. Und das möchte ich noch weiter beobachten und ihm dann vielleicht auch eine etwas gerechtere Analyse zukommen lassen. Ja. Ich denke, damit haben wir es wieder.
Also, nein, Tim. Ja, wir machen jetzt, bevor wir eine Schleife um die Folge machen, nochmal die Klammer mit dem Deadline-Day, an dem wir heute ja aufnehmen, und müssen zumindest nochmal kurz vermelden, dass auch Florian Kastenmeier nicht ohne neuen Verein durch die nächste Saison geht und sich heute Feyenoord Rotterdam angeschlossen hat. Die Tinte scheint mittlerweile trocken zu sein. Florian Kastenmeier,
wir werden
immer alles Gute wünschen, auch wenn er jetzt vielleicht nicht, keine Ahnung, zu einem Verein gegangen ist, den Jan montagsabends parallel zu unserer Podcast-Aufnahme beobachten kann.
Also wenn Kastenmeier spielt, gucke ich sogar Champions League.
Okay, alles klar.
Ja, also man muss ja sagen, dass er wohl als zweiter Torhüter verpflichtet worden ist, was man so. Und das ist halt die Scheiße. Also Kastenmeier bei Feyenoord Rotterdam hätte ich ja mega hart gefeiert. Ist irgendwie.
Ja, aber warte mal ab. Sein Konkurrent. Sorry, ja, also ich finde es schon geil mit Feyenoord. Ja, aber sein Konkurrent ist Tjerk Ernst, oder? Von Hertha.
Ja,
genau.
Ja. Nicht?
Ja. Ja, ja, und stand also jetzt auch zu lesen, dass der wohl auch in den ersten Spielen einen sehr unsicheren Eindruck gemacht hat. Also die Tür ist wohl einen Spalt weit offen für Carsten Meyer, um ihm da vielleicht diesen Platz jetzt direkt ein bisschen streitig zu machen. Bei manchen Vereinen geht es ja extrem schnell mit so einem Torwartwechsel
im ersten Spiel. Ja, unseriöse Vereine. Da muss man sich nur zwei Fehltritte leisten und zack, hat man sein zack, ganzes...
Ist raus.
Vertrauen
ja, aber schön, dass du es am Ende auch nochmal gesagt hast, Tim. Das stimmt.
Ja.
Möge er bald im Kasten sein, der Kastenmeier.
Ja.
Gut, dann.
Dann viel Spaß am Sonntag.
Genau. Und bis nächste Woche dann, ne? Ciao.
Bis dann. Ciao.